Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um eine Yoga-Richtung, bei der man sich nicht bewegen muss. Gar nicht, wenn man nicht möchte. Es geht um die geheimnisumwobenen Mantras. Viel Spaß!
Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
Herzlich willkommen, liebe Alea, in meinem Podcast heute, die Yoga-Detektivin, zu einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich den Mantras.
Ja, schön hier zu sein, danke.
Ich freue mich total, weil diese Mantras auch mich immer sehr berührt haben, wenn ich in irgendwelchen Konzerten oder Kirtans war, und bin jetzt ganz gespannt, was wir alles über Mantras an sich erfahren können.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt, wohin diese Reise führen wird.
Ich auch. Vielleicht fangen wir damit an, dass du mal kurz sagst, wer du bist und dich vielleicht mal kurz vorstellst.
Ja, gerne. Also ich bin Alea Gantharvika. Die meisten kennen mich von den Love Keys. Also ich war über 10 Jahre mit meinem Partner damals, mit Ben Vogt als The Love Keys unterwegs. Also wirklich weltweit, immerzu auf Tour mit den Mantras und singe schon, seitdem ich zurückdenken kann. Also mit 6 Jahren habe ich angefangen. Also seit über 30 Jahren singe ich und war schon immer auch der Musik sehr nah. Also habe dann auch ganz früh angefangen, Gitarre zu spielen und dann Harmonium, Klavier und so weiter. Und habe dann endlich mit Ende 20 so richtig zu den Mantras gefunden. Durch verschiedene Begegnungen, durch verschiedene Reisen und bin dann Gott sei Dank auch mit Ben voll durchgestartet. Also er hat mich da echt ein bisschen gepusht, gesagt, Alea, das geht.
Das musst du machen.
Ja, genau. Also da, ich hatte so einen Glaubenssatz irgendwie, ja, von der Musik kann man nicht leben. Hm. Und hat gesagt, nee, den stellen wir jetzt mal auf den Kopf.
Jetzt gucken wir mal, ob das nicht doch geht.
Ja, genau. Ja, und so fing das damals an, Gott sei Dank. Und wir haben uns dem voll und ganz gewidmet und seitdem hat es auch nie aufgehört. Also es ging wirklich immer, immer tiefer. Ich habe dann 2016 meine erste Lehrerin kennengelernt, also die von der philosophischen Ebene im klassischen Tantra verwurzelt ist und auf der musikalischen Ebene im Nada-Yoga, also die auch klassisch indisch ausgebildet ist, und habe mit ihr die Ausbildung mehrere Male auch gemacht, auch fast als Assistentin. Dann kam Covid und habe dann in der Covid-Zeit meinen jetzigen Lehrer kennengelernt, meine erste Lehrerin ist Ananda George. Und jetzt bin ich mit Christopher Harish Wallace sehr, sehr intensiv am Studieren. Das klassische Tantra ist ja auch, heißt auch Mantra Marga, also Pfad der Mantras. Also da lerne ich die Mantras nochmal ganz, ganz anders kennen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Kannst du uns vielleicht eine Kostprobe geben, was ein Mantra überhaupt ist, für
ja,
diejenigen,
gerne,
die noch nie davon gehört haben?
Ja, ja. Also ich habe ich habe mir gedacht, so als Einstieg spiele ich ein Mantra, was recht bekannt ist, das Asatoma Sat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya Mrityor. Da fängt schon an, wenn ich sage, kommt da manchmal so eine Blockade, und wenn ich singe, ist irgendwie, singen kann ich mir irgendwie alles merken und sprechend. Nicht immer, aber von der Bedeutung her heißt es ja, bringe mich von der Unwahrheit zur Wahrheit, von der Dunkelheit ins Licht und von der Sterblichkeit in die Unendlichkeit oder in die Unsterblichkeit. Also Mrityom Amritam Gamaya, genau. Also da geht es um den Nektar der Unsterblichkeit. Amrita. Und ich habe deswegen dieses Mantra ausgewählt, einerseits, weil es auch so bekannt ist und zweitens, weil es einfach auch eine ziemlich zugängliche Melodie hat. Das ist ja immer so eine Sache, ne, mit den Mantras, wenn das dann zu, also ich liebe das ja, je verkorkster, desto besser. Und Und viele mögen es aber einfach ein bisschen einfacher und poppiger und finden da eher Zugang. Und deswegen jetzt diese Version mit Übersetzung schon im Mantra. Also
ja, super.
Diejenigen, die jetzt lauschen, also wenn ihr mögt, dann schließt doch einfach gern eure Augen und lasst euch ganz auf den Klang ein, auf die Kraft des Mantras.
Masato masatkam aya om tamaso majotir gamaya om rityurma mrtam gamaya hara hara shiva iya Shivaya Please guide me from the unreal to the real Out of darkness into the light And when I die Please take me home to where I eternally belong. Eternally belong. Mahadeva. Ha, 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 ra, ha, Shiva. Shambho, Shiva Shambho, Shiva Shambho, oh, oh, oh. Om Masato, Masatkam Aya, Om Tamaso, Majotirgam Aya. Om Mrityurma Mrtam Gamaya Hara Hara Shiva Iha Shiva Iha Mahadeva Hara Hara Shiva Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Oh, oh, oh Mahadeva Hara Hara Shiva Shambho Shiva Shambho Shiva Shambho Oh, oh,
Schön, wie das auch so nachwirkt.
Ja, die Stille nach dem Mantra, die ist so kostbar.
Ja.
Ja, da merkt man oft erst, was das Mantra bewirkt hat. Oder man hört erst das, was vorher ungehört war.
Hm. Ich finde das sehr berührend, wenn man da so zuhört. Es macht schon was mit einem, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch eine ganz besondere Sprache und das in Kombination mit Musik, die ja nochmal ihre eigene Wirkung hat, ist schon kraftvoll, ja.
Wie sind denn Mantras ist die Mehrzahl, ne? Wie sind die denn überhaupt entstanden?
Also die Rishis, die Seher Indiens, die Gelehrten Indiens oder die Weisen, es gibt verschiedene Übersetzungen für Rishi, haben sie empfangen, also im Zustand der Meditation haben sie die Mantras empfangen, so heißt es zumindest, ja. Und dadurch sind ja dann auch die Schriften entstanden, ja.
Und
also
wieso?
Die Schriften, in denen die Mantras stehen, ja, die Veden, Upanishaden und so weiter, Tantras.
Aber die Inder zu der Zeit, haben die Sanskrit gesprochen oder warum ist es in Sanskrit gehalten, oft?
Es war auf jeden Fall eine Sprache, die mehr gesprochen wurde als jetzt. Also sie wird jetzt nur noch ganz wenig gesprochen. Und es war die Sprache der Gelehrten, also nicht jeder hatte Zugang zu dieser Sprache, muss man dazu auch sagen. Also die Brahmanen konnten Sanskrit. Es gab eine Zeit, wo Frauen zum Beispiel Sanskrit nicht konnten, also nicht gelehrt bekommen haben.
War das dann auch, waren die Mantras dann auch nur für die Gelehrten vorgesehen, also nicht für die breite Masse?
Es kommt darauf an, von welcher Traditionslinie man das aus betrachtet. Also das klassische Tantra war ja schon immer sehr, 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 sehr weltoffen, sehr offen. Also hat auch gesagt, irgendwie egal welcher Kaste du angehörst, welches Geschlecht du hast, du bist hier willkommen. Das Wichtigste ist, dass du wirklich Feuer hast für das, was das Tantra bereitstellt. Und in den Veden, also in der vedischen Kultur oder auch in der vedischen Tradition sah das anders aus. Also da war schon eher, jetzt komme ich nicht aufs deutsche Wort, egalitarian. Also es war halt einfach sehr selektiv.
Für die Elite.
Ja, genau. Also da durften nur bestimmte Menschen Zugang. Also zumindest ist das Wissen, was ich von meinem Lehrer Christopher Rich Wallace über das Ganze gelernt habe. Ich bin jetzt selber keine Historikerin und merke mir auch historische Fakten nicht gut, aber das ist, was hängen geblieben ist.
Woran könnte das denn liegen, dass das nur auserwählten Menschen zugänglich war? Da muss es ja ein Geheimnis um die Mantras geben, was nicht jeder entdecken sollte.
Ja, gute Frage. Also ich meine, wir hatten ja kurz vor dem offiziellen Start des Podcasts auch kurz das Thema vom Savitri Gayatri, was man jetzt eigentlich gut als Beispiel nehmen kann, ja, warum gibt es da eine offizielle Variante, die stark gekürzt ist und eine inoffizielle, semi-geheime Variante, die eigentlich erst zum Ziel führen kann. Also ich meine, das Gayatri-Mantra, also das Savitri-Gayatri-Mantra wird ja mit dem Wunsch, erwachen zu können, rezitiert und gechantet. Und warum dann der breiten Masse den vollen Zugang vorenthalten. Ja. Also ich will da jetzt gar keine böse Absicht irgendwie dahinter irgendwie vermuten. Ich frag mich das auch, warum. Also es ist ja, also Mantras sind ja, sie sind einfach sehr kraftvoll. Sanskrit an sich ist eine nonsymbolische Sprache, also sprich, du hast einen direkten Zugang zu dem, was du besingst. Also das Mantra ist der Klangkörper der Gottheit. Da ist kein Umweg mehr. Und das Göttliche ist einfach wahnsinnig kraftvoll und sobald es in Richtung Institution geht oder Manipulation geht, ergibt es ja schon irgendwie Sinn, das gewissen Leuten vorzuenthalten. Und zur gleichen Zeit gab es auch immer wieder Strömungen, die gesagt haben, hey, wir bringen hier eine Revolution. Also das, was ich vorhin sagen wollte, ist, wir haben jetzt so ein Riesengeschenk, dass wir haben alle Zugriff zu den Mantras und das haben wir ja auch zum Großteil einfach Chaitanya Mahaprabhu zu verdanken, der einfach im 15. Jahrhundert diese Revolution gestartet hat von Bengal aus, also von Nordostindien und gesagt hat, hey, Mantras für alle. Ich gehe jetzt auf die Straße und ich mache jetzt hier Kirtan mit meinen Jungs und wer hier dabei sein will, der kommt mit. Und der ist halt so durch Indien gezogen und hat hat das einfach für alle freigeschalten, sage ich mal.
Ja, cool, das müsste man heutzutage eigentlich auch nochmal machen. Einfach nochmal alle los. Friedlicher Protest.
Kirtan zelebrieren durch die Straßenbonds.
Ja, wirklich. Also überall, nicht nur
Bonn. Überall, ja. Ja, ja.
Wer weiß, was passieren würde, wenn wir das Göttliche erwecken oder rufen.
Ja, ja, und ich meine, je tiefer ich auch die Welt der Mantras kennenlernen darf, desto mehr merke ich auch, was für eine Potenz dahinter steckt. Und vor allem jetzt auch einfach in dem Zusammensein mit meinen Lehrern, dass ich merke, hey, da wird nochmal was ganz anderes freigeschalten. Und
ja, ein Level up.
Ja, manche Mantras sind dadurch einfach sehr, sehr lebendig geworden. Einfach durch die Traditionslinie auch, die da praktisch, also die Energie der Tradition wird ja weitergegeben durch den Lehrer.
Ja. Ist es denn wichtig für die Menschen, wenn sie Mantras singen, dass man wirklich versteht, was man singt? Weil manchmal sind die Wörter ja schwierig auszusprechen, für uns Europäer vielleicht wenigstens. Und wenn man dann noch nicht mal weiß, was man singt, hat man den gleichen Effekt? Oder ist es wichtig, also, dass man es ordentlich ausspricht, dass man genau weiß, was man singt?
Das kann man aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Also an sich ist es ja so, wenn ich jetzt mal kurz ins klassische Tantra gehe, da gibt es sogar einige Mantras, die keine phonetische Bedeutung haben. Also die auch einfach sehr schwer auszusprechen sind. Und da ist rein, also allein die Frequenz, die Schwingung, die Vibration, die allein ist die Bedeutung.
Aha.
Und da wäre es auch eher irreführend, wenn wir, ich sag mal, so ein Stück weit kopflastig da reingehen und versuchen, das zu verstehen.
Ja.
Ja. Und dann kann man es aber auch aus dem Blickwinkel betrachten, wenn das Ganze jetzt ein Gebet ist. Also wenn wir wirklich zum Beispiel viele Stotrams, also das sind ja, also Mantras kann man ja nochmal unterteilen, und es gibt dann zum Beispiel Stotrams, wo wir uns direkt mit einer Bitte an die Gottheit wenden. Und wenn wir da nicht verstehen, wonach wir eigentlich fragen, finde ich das dann schon so ein bisschen. Also
ja,
ich habe jetzt zum Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel das Sri Agala Stotram gelernt, und da steht zum Beispiel, bitte schenke mir doch eine Frau, also eine Ehepartner, eine Ehefrau. Und da habe ich gesagt, nein, also die Zeile, die muss ich nicht singen. Ja, also an solchen Stellen ergibt es dann vielleicht doch mal Sinn, ein bisschen genauer zu schauen. Und der dritte Blickwinkel, der ist mir ehrlich gesagt sehr wichtig, weil es da um die Aussprache geht. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es hat einen riesen, riesen Unterschied gemacht, als ich von meiner Lehrerin Ananda George Sanskrit gelernt habe und also die Mantras endlich korrekt aussprechen konnte. Da gibt es ja so viel Verwirrung. Und ich da einfach am eigenen Körper erlebt habe, was für einen Unterschied das macht. Also es ist wirklich wie so nochmal ein komplettes Ausrichten, und als würde ich so den Radiosender endlich finden. Und ich habe mich irgendwie gefühlt 10 Jahre davor im Rauschen, ja, so im White Noise um den Radiosender befunden. Und ja, das ist jetzt einfach eine ganz andere Geschichte.
Interessant. Also sollte man dann lieber nur zuhören, wenn man es nicht richtig aussprechen kann?
Nee, und das ist ja auch so das Schöne, wenn wir selber dann chanten, das hat ja nochmal eine ganz, ganz andere Wirkung auf uns, als wenn wir nur zuhören. Also unser ganzes System, unser ganzes Wesen steigt ja nochmal ganz anders ein. Und vor allem, wenn wir auch als Gruppe zusammen chanten, das ist ja so, als würden wir gemeinsam Pranayama machen, ja, als würden wir gemeinsam die Energie lenken und den Atem lenken. Und
das stimmt.
Also auf jeden Fall mitsingen, mitmachen, auch wenn es schief ist oder falsch ausgesprochen, egal, Hauptsache dabei. Ansonsten ist es so, als würdest du dir einen Sonnengruß anschauen, anstelle von ihnen zu machen. Also es ist ja auch nicht wirklich zielführend.
Nee, nicht unbedingt. Das stimmt.
Kann auch mal nett sein, ja. Also ich sage jetzt auch nicht irgendwie nur mal Mantras hören ist blöd, sondern beides hat so seinen Platz, ja.
Ja, weil meistens ist es ja so, dass man denkt, ach, die Alia hat jetzt so schön gesungen, ist mir peinlich, kann nicht so schön singen, meine Stimme ist nicht so schön, dann lasse ich es lieber. Aber das ist natürlich Quatsch dann, ne?
Ja,
lieber einfach irgendwie mitsingen.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben in unseren Workshops, in unseren Seminaren haben wir ein paar Regeln, und eine Regel ist
unbedingt mitsingen.
Genau. Also schief schief und falsch, aber Hauptsache mitsingen. Also wirklich ganz, ganz klar dabei sein ist alles, ja. Ja.
Was macht dann so ein Mantra dann mit einem? Also kannst du das auch auf der körperlichen oder geistigen Ebene mal erklären? Also was das mit einem macht? Kann ich das jetzt singen, wenn ich Bauchschmerzen habe oder wenn ich traurig bin oder?
Ja, also da kommen wir so ein bisschen in eine Grauzone, weil Mantras an sich nicht, also es gibt verschiedene Herangehensweisen mit einem Mantra und manche sagen auch so ganz, also gehen da ganz gezielt ran und sagen irgendwie, ich singe jetzt das Mantra für das und das. Ja, und da redet eigentlich mein Lehrer so ein bisschen davon ab. Grundsätzlich ist es so, dass jedes Mantra eine Wirkung auf uns hat. Also wir sind ja vielschichtige Wesen. Und die größte Wirkung hat das Mantra eigentlich auf den Teil unseres Geistes, der im Sanskrit Manas genannt wird. Und Mantra bezieht sich auch auf Manas. Manas ist der Teil unseres Geistes, der sich selektiv fokussieren kann, der Sinneseindrücke wahrnimmt und ein Stück weit auch verarbeitet. Der Teil, der oft so als Monkey Mind bezeichnet wird, so als Affengeist, der halt ständig springt und also so der gewöhnliche Geist.
Der immer zu tun hat.
Genau, der auch im Wachzustand uns sehr vertraut ist. Und Mantra setzt sich ja aus Manas und Tra zusammen. Und Tra heißt immer Instrument oder Werkzeug. Ja, und also ein Mantra ist ein Instrument, um uns vom gewöhnlichen Geist zu befreien. Das heißt, das Mantra bringt uns in einen anderen Bewusstseinszustand. Und jetzt kann ich da natürlich noch viel tiefer gehen und kann sagen, okay, es wirkt sich auf unsere Nadis aus, auf unsere Energiebahnen, auf unsere Chakras, auf unsere Energiezentren. Es ist einfach so im Großen und Ganzen ausrichtend.
Also es wirkt sich auf alles aus, was man quasi nicht sieht und nicht messen kann.
Ja. Ja, und dabei ist es aber auch spannend zu betrachten, dass der feinstoffliche Körper, also das, was man nicht sehen kann oder was die meisten nicht sehen können, die meisten von uns, dass das ja nur das andere Ende des Spektrums ist von dem, was wir sehen können. Also sprich, der feinstoffliche Körper ist ja das, ist praktisch am anderen Ende des Spektrums vom physischen Körper. Und deswegen wirkt sich ein Mantra natürlich auch über längere Sicht auf den physischen Körper aus. Ganz klar.
Ja. So ein bisschen wie wenn man seine Aura reinigt.
Ja, genau, so könnte man das betrachten. Ja.
Und wie wählt man dann ein Mantra aus, was man singt? Also man stellt sich jetzt vor, man hat vielleicht eine CD oder man guckt vielleicht auch bei YouTube, sucht sich ein Mantra aus, aber wie findet man denn jetzt das, was man heute jetzt singen möchte?
Indem man das Mantra sich finden lässt.
Also das Erste, was aufpoppt.
Also auch das ist wieder, ich liebe deine Fragen, die sind so, also die haben, die wecken in mir ganz, ganz vielschichtige Antworten. Also grundsätzlich ist es so, dass ein Mantra lebendig sein kann oder, oh, jetzt ist die Übersetzung für Nerd, also beide meine Lehrer sind aus den USA, deswegen habe ich manchmal so eine kurze Blockade, was die Übersetzung angeht. Also sprich, das Mantra kann in einem bewussten Zustand, sage ich mal, zu dir kommen. Das nennt man dann Chaitanya. Also es ist lebendig. Und das ist meist so, wenn du es von deinem Lehrer bekommst, also wenn du initiiert wirst, wenn du eingeweiht wirst in das Mantra oder wenn du das Mantra hörst und einfach bei dir alle Lichter angehen und du merkst so, wow, krass, ich habe hier einfach eine Verbindung zu diesem Mantra. Ich habe keine Ahnung, was es heißt oder vielleicht habe ich auch eine Ahnung, aber es spricht mich einfach total an. Und das Mantra sucht sich wirklich, es sucht sich die Person aus, mit denen, also du gehst ja eine Beziehung ein, wenn du mit dem Mantra, wenn du das Mantra chantest oder wenn du es rezitierst. Und es kann in seltenen Fällen auch so passieren, dass du ein Buch aufschlägst und die gleiche Wirkung da ist. Es ist aber eher selten. Also der auditive Weg ist der empfohlen wird.
Ja.
Ja. Und dann kann ein Mantra auch Jada sein. Also Jada bedeutet ja ein Stück weit leblos, würde ich sagen. Also inert, einfach ruhend, unbewusst. Und das ist dann oft der Fall, wenn wir ein Mantra singen und dann irgendwie so uns denken, ja, irgendwie passiert nichts. Also ich merke hier nichts, ich habe keine Verbindung. Dann ist es einfach noch nicht, das ist noch nicht da, es ist noch nicht wach für uns. Es ist vielleicht einfach auch nicht das Mantra, was gerade dran ist.
Ja, vielleicht noch nicht die richtige Zeit.
Ja, genau, ja.
Und dann nimmt man natürlich das andere, was so ein bisschen eher zu einem gefunden hat.
Ja, ja, also dann hat man eigentlich auch keine Wahl so richtig, also weil es springt einen förmlich an.
Das stimmt, ja. Also das kann ich ja aus eigener Erfahrung bestätigen.
Schön.
Ich hatte das ja auch mit dem Gayatri-Mantra.
Ja.
Erst habe ich mich kaputt gelacht und dann konnte ich nicht mehr aufhören, das zu hören.
Das ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn das Mantra praktisch so in Dauerschleife am besten auch in uns läuft. Also
ja.
Das heißt immer, also vor allem auch, wenn wir dann in anderen Bewusstseinszuständen sind, also sprich, wenn wir schlafen oder träumen und dann das Erste, was da ist, das Mantra ist, das Mantra sich praktisch selbst in uns rezitiert, das ist immer ein Zeichen, dass es auf jeden Fall jetzt da ist, dass es gelandet ist.
Cool.
Ja.
Aber da erinnert man sich ja meistens nicht so dran an die Träume, aber an die wahrscheinlich schon, ne?
Es kommt auch oft so in diesen Zwischenphasen, also wenn wir kurz nachts aufwachen und dann wieder einschlafen, dass es dann da ist, ja.
Das ist schon spannend.
Ja, ne?
Ja,
ja.
Total. Vor allem, wenn man überlegt, wie alt die sind, gibt es da vielleicht auch Übertragungsfehler oder so? Hat mal jemand was falsch verstanden, so wie bei Stille Post?
Das gibt es schon. Also das ist ja, also viele Mantras wurden ja jahrtausende lang erstmal mündlich überliefert.
Ja, eben.
Bevor sie überhaupt aufgeschrieben wurden. Klar, da gibt es schon, also ich weiß es nicht direkt bei den Mantras, aber jetzt zum Beispiel bei den Schriften, da gibt es schon hier und da ein paar, ja, ein paar Fehler, die dann Gott sei Dank derjenige, der übersetzt, aber auch sieht.
Ja.
Im Idealfall. Und bei den müsste ich mal, also die Frage hat noch niemand gestellt, müsste, ja.
Ich meine, das Fragen stellen.
Ja, das merke ich schon. Ich meine, eine klar, also was offensichtlich ist, leider ist, dass sie teilweise wirklich falsch ausgesprochen werden. Also es gibt ganz, ganz wenige Menschen in der aktuellen Kirtan-Szene, in der westlichen Kirtan-Szene, die Mantras gut aussprechen. Manche schreiben sie auch nicht korrekt auf. Ich habe auch, also alle unsere CDs, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe unsere ganzen, weiß ich nicht, ich glaube, wir haben 10 CDs produziert, Ben und ich als Love Keys. Das war alles vor meiner Zeit mit Anandra. Also wenn es um die korrekte Aussprache geht, dann auch nicht wirklich unsere CDs anhören. Ja, und es ist halt einfach eine komplexe Sprache. Keine Frage. Und das ist leicht, vor allem grammatikalisch Fehler zu machen. Und
ja. Na gut, aber das Hören und so versuchen mitzusingen, ist ein bisschen so wahrscheinlich, wie wenn man früher englische Songs gehört hat als Teenie und noch nicht so gut in Englisch war. Und irgendwann hat man die verstanden, hat gesagt, habe ich denn die ganze Zeit gesungen?
Ja, genau.
Aber es hat einem trotzdem Spaß gemacht, ne? Hat man trotzdem gerne gesungen.
Ja, voll. Man war voll drin, klar. Ja. Ich kann auf jeden Fall auch ein Lied von singen. Also, ja, ja. Aha.
Genau. Und die meisten Mantras, die haben ja auch dieses Om mit drin, ne? Vielleicht kannst du uns auch mal zu diesem sagenumwobenen Om was erzählen.
Ja, es ist tatsächlich schwer zu beschreiben oder beziehungsweise es ist sehr, es ist ziemlich komplex, weil es ist der Urklang. Es ist all das, was jemals war, all das, was gerade sich manifestiert und alles, was jemals in Erscheinung treten wird. Also es ist sehr, sehr komplex, es ist sehr allumfassend. Es ist zur gleichen Zeit das einzige Mantra, also das einzige Bija-Mantra, also Keimsilben-Mantra, was einem Chakra was man einem Chakra zuordnen kann, und zwar dem Herzchakra. Ansonsten ist das eigentlich eine Fehlinformation, dass jedes Chakra ein Mantra hat. So ist es nämlich nicht. Aber bei dem Om ist es ganz klar das Herzchakra. Und es ist zur gleichen Zeit auch ein Türöffner. Also viele Mantras beginnen mit Om. um das Mantra praktisch an sich nochmal einzurahmen. Und dann am Ende ist oft das Namaha oder das Swaha.
Was bedeutet das?
Also Namaha heißt Ehrerbietung. Und Swaha ist die Geste von, also die man zum Beispiel bei einer Homa, bei einem Feuerritual hat, dass man etwas, was man loslassen möchte, ins Feuer wirft. Also man offeriert durch Swaha.
Das ist wirklich spannend, was man da alles macht, was man da vielleicht einfach mal so vor sich hinsingt.
Ja, ja, genau. Ja.
Mit der richtigen Intention kann man sich vorstellen, dass das wirklich kraftvoll wird, ne?
Absolut, auch ohne richtige Intention. Also es,
ja, aber wenn man noch was dabei gibt.
Ja, dann ist es noch mal ein bisschen mehr, klar. Hm. Ja. Und um das Ganze mal so ein bisschen zu relativieren, also so viel falsch machen kann man auch nicht. Klar, es gibt gewisse Worte, die haben, wenn man sie inkorrekt ausspricht, genau die gegenteilige Bedeutung, aber die sind eher selten. Ja.
Das ist beruhigend.
Ja. und manche, also jetzt um mal kurz ein Beispiel zu nennen, ein recht prekäres Beispiel sogar ist das Wort Ananda, ja. Also mit einem langen A am Anfang bedeutet das Glückseligkeit. Wenn das A kurz ist, bedeutet das Misere. Also Ananda bedeutet Misere, das Gegenteil von Glückseligkeit. Also da wäre es gut aufzupassen. Hm. Ansonsten jetzt in Fällen wie Bala und Bala, heißt das eine Kraft, das andere heißt Kind, ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich, wenn man das mal nicht korrekt ausspricht.
Ja. Also kann man nicht so viel falsch machen und sollte sich einfach mal der Sache hingeben.
Ja, ja.
Wie würdest du denn jetzt so einen Einstieg vielleicht jemanden ermöglichen? Also was könnte denn jemand, soll der jetzt wirklich einfach durch YouTube so ein bisschen durchseppen und mal gucken, wo er hängen bleibt? Oder wie fängt man denn an, wenn man noch gar nicht sich damit beschäftigt hat?
Gute Frage. Also ich...
Weiß man nicht so richtig, ne? Vielleicht auch jeder ein bisschen anders.
Klar, jeder ist da anders. Also ich denke mal so, das Erste, was mir kam, ist ein Live-Erlebnis, geht über alles.
Ja.
In den heutigen Zeiten nicht so einfach.
Aber vielleicht kann man es online machen oder ist das auch nicht das Gleiche?
Ja, nee, das Gleiche ist es nicht, aber es ist ein Anfang. Also so die Begegnung mit einer Person. Also ich kann ja nur von mir sprechen und ich habe halt damals Anfang 20 einen Mantrasänger kennengelernt und das hat für mich diese Welt eröffnet. Und ich habe zur gleichen Zeit aber auch CDs gehört von US-Kirtaniers, weil es da einfach sehr, sehr viele gute gibt, ja, die mich echt inspiriert haben und also einfach auch musikalisch sehr angesprochen haben. Also deswegen ist das mit YouTube und Spotify gar nicht so eine schlechte Idee, würde ich sagen.
Ja, ja, einfach mal anfangen und suchen.
Ja, genau. Einfach hören, was einen anspricht. Und es gibt mittlerweile auch recht gute Bücher zu dem Thema.
Ja. Auch so ein bisschen über den Hintergrund dann?
Ja, genau.
Ah, ja.
Ja.
Hm.
Am allerbesten ist natürlich immer direkt mit dem Lehrer einzusteigen. Also ich habe 10 Jahre gebraucht, bis ich meine Lehrer gefunden habe. Aber als sie dann da waren, war das wirklich, also es war echt ein Riesenkatalysator. Es hat so viel freigemacht. Hat sich eine Riesentür geöffnet, ja.
Was machst du denn jetzt noch so? Machst du auch, also unterrichtest du das auch?
Ja, also ich gebe Einzelunterricht. Ich habe meine Schülerinnen und Schüler, die ich regelmäßig sehe, denen ich Mantras beibringe, also Aussprache, Melodieführung und Begleitung. Und unterrichte auch Workshops, also mit Jazz zusammen gebe ich Workshops zu bestimmten Themen. Wir geben auch Immersions, also Bhakti-Yoga-Immersions, wo wir ein ganzes Wochenende unterwegs sind mit dem Thema. Und klar, bis Mai jetzt erstmal nur online. Und mit Henning, mit meinem neuen musikalischen Partner, dann die Kirtans, also einmal im Monat. Am letzten Samstag des Monats treffen wir uns und machen Kirtan.
Ja. Schön, da mache ich auch mal mit.
Ja, komm gern vorbei. Ja.
Cool.
Ja. Hier in diesen heiligen Hallen, ich meine, die siehst du jetzt gerade nur, aber hier steht ein echtes Piano von meinen Großeltern. Und das wird dann im Kirtan auf jeden Fall zu hören sein.
Cool.
Ja.
Muss man denn ein Instrument spielen können oder reicht es, wenn man singt? Also die Leute sind ja jetzt nicht alle so musikalisch.
Ja,
ne?
Stimmt. Also ein guter Einstieg ist schon allein die Tampura. Die gibt es ja mittlerweile als App.
Was ist das? Jetzt,
für den modernen Menschen. Also eine Tanpura ist ein, genau, ist ein Musik aus der klassisch-indischen Musik, was so ein, was einen Klangteppich kreiert. Also es ist ein vierseitiges Instrument, was, also Anandra hat immer gesagt, mach nichts ohne die Tanpura. Also wenn du kein Instrument hast, nimm auf jeden Fall die Tanpura. Weil sonst ist es so, als würdest du in Swimmingpool schwimmen, in Swimmingpool springen, der kein Wasser hat. Ah, ja, also okay. Du brauchst irgendwie irgendwas, was dich trägt. Einfach auch, also vor allem, wenn man so ein bisschen auf Kriegsfuß ist mit seiner eigenen Stimme, was ja für viele leider der Fall ist, ja, dann ist es gut, eine kleine Basis zu haben. Und manche spielen dann auch eine Shruti-Box, das wäre auch noch etwas, obwohl ich dann auch ehrlich gesagt die Tanpura darüber empfehlen würde. Also wenn man jetzt sagen würde, Shruti Box oder Tanpura, dann immer die Tanpura. Und der nächste Schritt wäre dann das Harmonium. Also es, ich denke mal, das ist noch so am einfachsten für die meisten. Gitarre wäre dann schon eher
schwieriger.
Also es ist noch mal ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, ja.
Ja, und diese Tanpura, wenn du sagst, das ist eine App, das kann man dann einfach so spielen lassen. Da muss man nichts selber machen.
Ah, ja. Ja, genau, das ist ja das Schöne. Du kannst halt einfach du kannst dir die App einfach runterladen und steckst einen Lautsprecher an und dann hast du echt einen richtig schönen Klangteppich. Ja.
Cool.
Ja. Geht natürlich nur, muss ich dazu sagen, für Raga-basierte Mantras. Also sprich für Mantras, wo sich der Grundton nicht ändert. Und das sind meist Kompositionen aus Indien. Also in der westlichen Musik arbeiten wir ja mit Akkorden. Und da passt eine Tanpura in den seltensten Fällen.
Ei, jetzt wird es ja schon wieder kompliziert.
Ja, genau. Leider, weil sich nicht der Grundton ändert sich, sondern die Akkordfolge. Oh Gott, ja, jetzt.
Kleiner Musikexkurs.
Ja, ne? Wie erkläre ich das jetzt kurz simpel? Also bei der Raga-basierten Musik, da passen, also die Töne an sich, die passen alle zueinander. Und dadurch kannst du auch, wenn du jetzt zum Beispiel C in der Tanpura C eingibst und dann eine Melodie spielst, also ein Raga-basierter Kirtan ist auch immer melodiebasiert, dann passt das, dann ist das alles in sich stimmig. Und in der westlichen Musik haben wir ja Akkorde und da passt dann zum Beispiel das G-Dur nicht notwendigerweise zum, keine Ahnung, zum B-Dur, ja, okay. Um jetzt mal...
Und das wird bei uns gemischt und deswegen ist es so schwierig?
Ja, die Töne an sich, die passen halt. Also wenn du beide Töne zur gleichen Zeit spielen würdest, würden die nicht zueinander passen und deswegen passt dann auch die Tanpura nicht. Ja, das heißt, es limitiert dein Repertoire erheblich.
Dann gib uns doch vielleicht mal drei Beispiele, mit denen man starten könnte als Mantra mit einer Tanpura.
Genau, also ganz einfach wäre also grundsätzlich sind alle Mantras, die eine vedische Melodie haben, wären möglich, wie zum Beispiel Om Namah Shivaya. Also alles, was so ungefähr klingt, ist mit einer Tanpura möglich. Ja? Weil die vedische Melodie, die setzt sich aus drei Tönen zusammen, mehr nicht.
Ah.
Und das ist immer passend.
Und deswegen klingen wohl die vedischen Mantras eher so ein bisschen monoton?
Die vedische Melodie haben, also Mantras an sich haben ja keine, also die gibt es ja praktisch einmal ohne Melodie und einmal mit Melodie, ja, und weil zum Beispiel das Gayatri-Mantra ist ja aus der Rig Veda, es ist aus den Veden und hat aber, also es hat an sich auch eine vedische Melodie, kann aber auch anders gesungen werden. Wir kennen es ja von allen möglichen westlichen Interpreten. Ja, und es klingt monoton, ja, für den fürs westliche Gehör, ja.
Okay, und kannst du vielleicht drei Namen benennen?
Drei Namen?
Wenn man jetzt danach vielleicht mal googelt, dass man denkt, das könnte ich mal probieren oder das.
Okay. Also was wunderschön ist, was ich auch immer wieder gerne singe und meinen Schülerinnen zeige, ist das Devi Prayer von Craig Press und Ananda. Und das kann man die Tanpura auf einen Ton setzen. Also wir machen das immer auf B und dann kannst du die ganze halbe Stunde, es ist ein sehr, sehr langes Mantra mit den verschiedenen Namen der Göttin, kannst du das singen. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das gibt es auf YouTube, gibt es auf Spotify. Es gibt nicht so viele, ehrlich gesagt.
Na gut, vielleicht kann man ja auch mit denen einfach mal, mit dem einen mal starten.
Ja, das ist ein guter Start, würde ich sagen. Ja. Ja.
Mhm. Schön. Gibt es irgendein Geheimnis, was du uns noch verraten kannst? Vielleicht so zum Abschluss?
Ich kenne viele Geheimnisse. Ich bin im klassischen
das glaube ich.
Tantra. Im klassischen Tantra gibt es so einige Geheimnisse.
Kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Oder was hat das Mantra denn vielleicht für dich gemacht? Oder vielleicht in welchem, ich stelle mir das manchmal so vor, wie würde jetzt jemand zu Mantras finden? Hat der vielleicht ein bestimmtes Problem, was damit schon mal jemand anders behoben hat? Oder war der in einem bestimmten Zustand in seinem Leben? Oder weiß nicht, keine Ahnung, wie findet man denn darüber? Also wenn man jetzt keine Yogalehrerausbildung macht.
Ja. Also bei mir war es so, dass ich wirklich 10 Jahre lang Mantras gechantet habe, jedes Wochenende, und mich oft gefragt habe, warum passiert hier eigentlich nicht so viel? Jetzt mal ganz ehrlich, so was ist denn hier los? Ich lese zig Bücher über zig Wunder, die passieren beim Mantrasingen. Warum geht denn hier nichts ab?
Warum erreicht das mich nicht?
Genau. Und dann habe ich erst durch die Begegnung mit meiner Lehrerin erfahren dürfen, okay, es gibt so etwas wie Japa. Und Japa bedeutet, dass wir ein Mantra 108 Mal rezitieren. Und sie hat mir ein Mantra gegeben, also sie hat mich nicht initiiert, aber sie hat mir ein Mantra gegeben, und damit saß ich dann 108 Tage, habe das 108 Mal pro Tag rezitiert, und auf einmal habe ich gemerkt, das meinten die Leute aus den Büchern. Also das meinten die Autoren dieser Wunderwerke, und es hat mein Leben komplett umgekrempelt, dieses Mantra. Es hat mich wirklich zutiefst bewegt, berührt. Es hat Riesenveränderungen in meinem Leben gebracht, für die ich massivst dankbar bin. Und jetzt weiß ich endlich auch, was es bedeutet. Wie gesagt, wenn ein Mantra Chaitanya ist, wenn es lebendig ist und wenn ich wirklich in Beziehung mit diesem Mantra gehe. Also in meiner Erfahrung reicht es nicht aus, ein Mantra zu chanten, sondern die richtig intime Beziehung entsteht, wenn wir wirklich uns jeden Tag mit diesem Mantra hinsetzen und das wirklich rezitieren und immer wieder, also einfach auch, ja, immer wieder einladen und auch das Mantra zu uns werden lassen. Also es wird ja immer mehr, wir verschmelzen ja immer mehr mit dem Klangkörper der Gottheit.
Also das Geheimnis ist die Dauer und die Regelmäßigkeit.
Ja, und die Hingabe und die Disziplin.
Ja.
Und manchmal, um das Ganze auch zu relativieren, es kann auch so passieren, das ist mir jetzt erst vor kurzem passiert, da hat mein Lehrer, er hat einen Namen der Göttin mal kurz so auf einem Retreat, also fast beiläufig erwähnt, und ich bin in Ohnmacht gefallen. Also ich habe das Wort einmal gehört, den Namen einmal gehört und bin einfach nach hinten gekippt. Also das, es kann auch so passieren, dass manchmal auch was anderes schon ausreicht. Ja? Dass ich das nicht erst 108 Mal rezitieren muss, um eine Wirkung zu fühlen, sondern die Wirkung sofort da ist. Ja, und für viele ist das über die Musik auch, ja.
Ja, weil das Problem ist ja zum Beispiel, wenn man sich das Falsche aussucht und rezitiert das 108 Mal 108 Tage lang. Und dann passiert natürlich nichts, weil es das Falsche ist. Muss man denn dann immer eins nach dem anderen durchprobieren?
Also ich würde schon empfehlen, dass man mit einem Mantra Japa praktiziert, was einen wirklich anspricht. Weil man sonst vielleicht auch einfach schnell wieder aufhört.
Ja.
Das kann ich also so eine Initialzündung sollte schon da sein. Und klar, Luft nach oben ist immer, also das ist ja auch wie einer zwischenmenschlichen Beziehung. Also es entwickelt sich ja auch ganz viel in dem Miteinander. Aber so ein erster Funke, der sollte auf jeden Fall da sein.
Das macht Sinn, ja.
Ja.
Schönes Schlusswort, liebe Alia. Vielleicht kannst du uns noch ein Om chanten zum Ende.
Ja, gerne. Ich hole mal das Harmonium dazu, weil dann wird es dann. Om mit Harmonium ist immer noch ein bisschen
schön. Ja.
Gott sei Dank alles hier.
Schön, dass du da warst. Vielen Dank für diese Einblicke.
Ja. Vielen, vielen Dank für die spannenden Fragen.
Und in 14 Tagen, am 24. Februar, geht es um besondere Zustände, die man im Gehirn erzeugen kann mittels des Atems. Bleibt gespannt.